Namaste und herzlich willkommen zum Podcast Faszination Freiheit. Schön, dass du wieder dabei bist und wie jede Woche haben wir heute wieder ein spannendes Thema mit wichtigen Tipps und Tricks, die auch dein Leben transformieren. Mein Name ist Thorsten Wittmann und ich bin internationaler Finanzautor, Speaker, Selfmade Multimillionär und Gründer einer der größten Geld-Communities im deutschsprachigen Raum. Und jetzt lass uns loslegen.
Zerfällt demnächst die EU? Unser heutiger Gast möchte dazu einiges anmerken und geht davon aus, dass die EU in der heutigen Art und Weise nicht weiter in der Zukunft bestehen wird. Wieso, weshalb, warum, welche Warnsignale jeder Anleger und Bürger bereits heute sehen sollte, was das auch für dein Geld bedeutet und auch für deine, unser aller Zukunft, das sehen wir uns heute an. Und ich habe nicht irgendjemanden zu Gast, sondern Jürgen Wechsler, den wir seit vielen, vielen Jahren mit dabei haben. Und er hat schon richtig prognostiziert, Digitalisierung beispielsweise von dem Euro über BRICS, als noch niemand großartig darüber gesprochen hat. Er hat ja bereits auf diesem Kanal ja bei uns darüber aufgeklärt. Ja, und er kommt aus dem Investmentbanking. Er hat den Nummer 1 Global Player im Währungsbereich nach vorne gebracht und hat dort als Führungskraft jeden Tag gehandelt und er beschäftigt sich mit nichts anderem als Währungen und den Finanzmärkten. Ich spreche natürlich von Jürgen Wechsler. Jürgen, schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
Ja, herzlichen Dank, Thorsten. Freue mich auch wieder da zu sein und ja, wieder ganz spannende Themen zu beleuchten, die vielleicht viele noch gar nicht auf dem Schirm haben.
Genau, ich sehe auch schon wieder, du bist schon wieder daheim in Nürnberg. Wir haben uns ja knapp verpasst. Jetzt bin ich, du warst letzte Woche in Dubai, jetzt bin ich gerade in Dubai. Wirklich schade, dass wir uns da knapp verpasst haben. Ja, von dem her, die Technik macht es ja möglich, dass wir uns heute über ein spannendes Thema unterhalten können. Ja, und wir haben uns ja bereits in der Vergangenheit immer wieder vor vielen anderen auf große Veränderungen hingewiesen und unterhalten. Sei es bei der Einführung von digitalen Zentralbankwährungen, digitaler Euro, BRICS und Co. Heute sehen wir uns auch dieses brisante Thema an rund um die EU, weil es gibt einige Neuigkeiten und das möchtest du mit uns teilen. Also starten wir doch erstmal vielleicht peu à peu. Frankreich ist immer wieder auch in den Schlagzeilen, in den Medien und auch, was das Thema Schulden betrifft, nicht so ganz optimal. Also wie siehst du da die Situation? Was passiert da rund um Frankreich?
Ja, also Frankreich ist ein ganz großer Anker in der EU, ja, als zweitgrößter neben Deutschland. Aber Frankreich, muss man sagen, ist auch ein Brandherd. Ja, es ist politisch genauso wie auch finanziell das Ganze. Wir haben jetzt gesehen, im Oktober nochmal, am 18. Oktober hat auch die Ratingagentur Standard & Poor's die Staatsverschuldung oder die Frankreichs Rating, die Kreditwürdigkeit nach unten geregelt auf A+. Aufgrund der steigenden Staatsverschuldung und ja im September bereits die Ratingagentur Fitch auch entsprechend das Rating gesenkt, Frankreichs. Ja, man muss aber auch sagen, gar nicht so zu Unrecht, denn Frankreich verstößt einfach fast immer gegen die EU-Vorgaben zum Haushalt. Also benimmt sich hier wirklich, wie der große Sonnenkönig. Und besonders Frankreich kümmert sich eben kaum hier um diesen EU-Stabilitätspakt, der ursprünglich mal eingeführt wurde. Man hat im Prinzip 16 Mal in den vergangenen 18 Jahren dagegen verstoßen. Und wenn man selbst mal sagt, das Sparpaket, das im September dann eben von dem abgesetzten Premier wenn das verabschiedet worden wäre, selbst dann wäre das Defizit erst 2029 unter 3% gesunken. Also sieht man, da ist überhaupt gar keine, ja eigentlich kein richtiger Willen mehr da, dass man hier die Schulden eindämmen kann. Die EZB, wenn man das anschaut, auch mit ihrer Präsidentin eben Christine Lagarde, die schaut immer noch tatenlos zu bei dem Ganzen. Und noch schlimmer muss man sagen, die drastische Schieflage wird einfach dort noch sogar verschlimmert. Denn die EZB hält einfach auch die Zinssätze der französischen Staatsanleihen durch die Aufkäufe künstlich niedrig. Und das ist eben auch eine Folge der, ja, wenn man mal sagen möchte, der Schuldenkrise, die wir in Griechenland hatten in den 2010er Jahren, weil damals hatte sich ja schon die EZB neue Instrumente kreiert, natürlich nur für den damaligen Fall ursprünglich, um eben hier die Staatsschulden, die am Markt zu den niedrigen Renditen dann keine Nachfrage finden, selbst einfach auf die Bücher zu nehmen. Und wenn man sich auch anschaut, wenn Frankreich jetzt selbst Fonds haben extra ihre Anlagerichtlinien geändert, damit sie eben weiterhin hier ja die französischen Staatsanleihen nutzen können und auch keine Zwangsverkäufe gemacht werden müssen. Sonst hätte es einen großen Abschlag gegeben bei den französischen Staatsanleihen. Also man muss sagen, die Verantwortungslosigkeit wird gefördert auch nochmal. Die Eurostaaten werden hier einfach animiert, auch sich stärker zu verschulden. Der Spardruck, der sonst durch den Markt ausgeübt, der ist korrektiv, der fehlt einfach. Und damit natürlich sagt es sinkt auch das Interesse bei der Politik weiterhin, einfach über die eigenen, das eben nicht einzuhalten und über die eigenen Verhältnisse zu leben. Und weil, wenn man immer weiß, die EZB springt ja am Schluss ein und kauft dann in Milliardenhöhe die Staatsanleihen auf, ja, dann braucht man sich natürlich nicht dran halten. Und das ist im Prinzip eine verantwortungslose Geldpolitik, die wir hier sehen. Und die hat natürlich auch schwerwiegende Folgen, die meistens ja dann gar nicht so beachtet werden sollen. Das erste ist ja schon, sparsame Euro-Staaten, die haben dann höhere Refinanzierungskosten, weil die Gemeinschaftswährung eben durch diesen Aushöhlung laufend an Glaubwürdigkeit verliert. Und die Schuldenwirtschaft natürlich forciert die Inflation wieder und gefährdet damit auch für die Zukunft den sozialen Frieden und die Kaufkraftverluste. Und wenn man auch in Frankreich anschaut, Präsident Macron hat eigentlich gar keinen Rückhalt mehr, ja. Also nur noch knapp 14% der Franzosen sind mit seiner Amtsführung ja überhaupt noch zufrieden. Das Land, wie gesagt, steckt politisch in einer tiefen Krise. Seit mehr als einem Jahr werden kaum überhaupt noch Gesetze verabschiedet und natürlich auch keine Reformen durchgesetzt, die eigentlich notwendig wären. Und in Frankreich müsste ja gehandelt werden. Sie haben die höchste Staatsverschuldung mit 3,3 Billionen nominell in der EU und die steigt eben ungebremst weiter. Die Kreditzinsen ziehen eben auch weiter an und das Vertrauen der Menschen in den Euro wird damit auch weiter leiten. Man kann eben sagen, Frankreich ist am Abgrund und da ist immer die Frage, Rettung oder Bankrott, ja. Und wenn natürlich Frankreich hier ausfällt, dann wäre es der zweitgrößte Nettozahler der EU. Aber vielleicht ist auch das Ganze, was in Frankreich momentan in den Vordergrund geschoben wird, auch nur eine Ablenkung für größere Probleme in anderen EU-Ländern, wie vielleicht auch Italien.
Da würde ich auch gerne darauf eingehen, was ja in Deutschland passiert. Ich denke, das kriegen wir alle noch ziemlich mit, deswegen in Frankreich schon ein bisschen weniger. Wie ist es im Rest der EU? Weil du siehst es ja insgesamt sehr kritisch. Also was passiert denn dort? Ist es dann dort deutlich besser oder welche Hintergründe bekommen wir denn da vielleicht nicht wirklich mit in der öffentlichen Meinung?
Ja, also was wir eben erleben, die EU wird umgebaut von einem Wirtschaftsbündnis zu einem Militärbündnis. Und das widerspricht ja eigentlich des Ganzen, was eingeführt wurde ursprünglich als Wirtschaftsgemeinschaft, um sich gegenseitig zu fördern. Und Wirtschaftsbündnis in Militärbündnis hat natürlich auch eine ganz große Auswirkung für die Zukunft. Weil wenn ich in der Wirtschaft das Ganze mache, dann geht es um Investitionen. Bei Militär geht es um Militärgüter und das ist einfach Staatskonsum. Ja, das heißt, Investitionen bedeuten für die Zukunft auch weiteren Wohlstandsaufbau. Und ja, der Staatskonsum von Militär hat in der Vergangenheit dann meistens zur Staatspleite geführt. Also im Prinzip Wohlstandsabbau, den wir erleben, den wir momentan noch nicht so stark merken überall, weil mit der Umverteilung kann noch einiges geregelt werden. Aber irgendwann geht ihnen einfach auch das Geld der anderen Leute aus. Das ist ganz normal in dem Segment und dann wird es natürlich schwierig. Man kann sich natürlich auch fragen, warum machen eigentlich die Politiker momentan so viele Schulden? Kann man vielleicht auch sagen, die Politiker wissen vielleicht auch schon, dass sie die in der Zukunft für die Schulden gar nicht gerade stehen müssen. Ja, dass also wir eine Entwertung vom Euro bekommen, respektive zum Beispiel mit dem digitalen Euro bei der Umstellung, dass es nicht 1:1 vonstatten geht. Oder natürlich auch das Thema der Anleihen mit den Collective Action Clause, mit der CAC, zum Schutz der Bürger natürlich, zulasten der Großkapitalisten, dass einfach die Anleihen dann nicht zurückgezahlt werden müssen, sondern einfach entwertet werden. Und das trifft natürlich viele Leute dann mit Lebensversicherungen und die in den Staatsanleihen in irgendeiner Form investiert sind.
Ja, du hast das Thema Wirtschaft schon angesprochen, weil das ist ja das Rückgrat für Wohlstand, dass es Ländern oder auch einem Verbund besser geht, dass es da nicht so rosig ist, das sehen wir alle im aktuellen Umfeld. Also was bekommst du dort aktuell mit und wie siehst du die Zukunftsaussichten?
Ja, wenn man es mal anschaut, wir haben im Prinzip einen Wachstumseinbruch in den großen Volkswirtschaften, also unter der Nulllinie, über der Nulllinie, mit Tricks eben auch über der Nulllinie das Ganze. Und also das ist natürlich seit Jahren jetzt auch schon und wundert auch nicht aufgrund der ausbleibenden Reformen, die hier sind. Und auch für die nächsten 1-2 Jahre natürlich wird es schwierig sein, dass hier ein wirklich starkes Wachstum kommt, weil einfach die Voraussetzungen nicht geschaffen werden. Weil wie gesagt, es kann immer Strohfeuer geben, über das man sagt, okay, Autos kann man vielleicht nicht mehr so bauen. Dafür kaufen oder bauen wir jetzt einfach Rüstungsgüter. Selbst Automobilhersteller stellen eben ihre Produktion auf Rüstungsgüter um mittlerweile oder planen das Ganze. Und das ist aber, wie gesagt, Staatskonsum. Das heißt also, das ist nichts, was dann dauerhaft neue, wirkliche Investitionen oder Wachstum bringt. Dann haben wir als zweites natürlich auch, was wir sehen, die Massenentlassungen in den großen Volkswirtschaften. Einfach weil die Wettbewerbsfähigkeit immer mehr gesunken ist. Das heißt, weil keine Produktivitätssteigerungen mehr vorhanden sind, keine wirklichen, was man umverteilen könnte wieder in beispielsweise Arbeitsplätze oder in mehr Gehälter. Also das fehlt dann schon. Und das Zweite ist natürlich dann auch ein Thema der Kosten, nicht nur von der Arbeit selbst, sondern von dem ganzen Umfeld. Das heißt, die regulatorischen Kosten, sehr, sehr viel Bürokratie, die wir sehen, aber genauso auch natürlich das Thema Energie, wenn ich dann mit anderen Ländern konkurrieren muss, die vielleicht zwischen 1 und 5 Cent in der Industrie ihre Produktionsenergiekosten haben, dann tue ich mich einfach schwer, weil ich das dann nicht mehr durch andere Dinge ausgleichen kann. Und wir sehen auch momentan wenig Entwicklung, dass man sagt, hier tue ich mich wirklich als EU in den neuen Technologien positionieren. Die werden ja meistens sogar noch eingedämmt und mit noch mehr Regulatorik gleich übergossen, dass die Leute gar nicht mehr wollen oder dass sie gar nicht mehr hier überhaupt gründen wollen. Und deswegen die alten Produktionsstätten, die alten Produktionsfelder, das Europa stark gemacht hat, diese werden einfach abgebaut, weil die Rahmenbedingungen dafür eben nicht mehr da sind. Und das führt jetzt auch zum Misstrauen der Kapitalmärkte, die wir sehen. Also wir haben Renditeanstiege bekommen, eben trotz der Zinssenkungen, die überall waren. Also auch sehr ungewöhnlich gegenüber der Historie. Und das trifft eben die ganzen europäischen Staaten schon mal oder die großen G7-Nationen auch mit dazu. Das Spannende ist übrigens, die einzigen, die es da geschafft haben, ein bisschen auszubrechen, das sind die Schweiz, ja. Die Schweiz hat sozusagen mit Zinssenkungen auch Zinssenkungen bekommen von den langfristigen Staatsanleihen. Und dagegen bei den anderen Ländern, Deutschland ja, wie man sieht, mit dem großen Billionenpaket, da haben Zinssenkungen der Zentralbank dazu nichts mehr beitragen können wirklich, dass die langfristigen Zinsen zurückgegangen sind. Nein, sie sind sogar noch gestiegen. Und je länger wir die Laufzeiten gehen, umso stärker ist der Aufschlag geworden. Und was wir auch sehen, ist natürlich, die Inflation zieht wieder an. Das heißt, wir werden auch aufgrund der Rahmenbedingungen in den nächsten Jahren, auch was wir schon in anderen Trainings gezeigt hatten, nämlich das Thema, dass wir nicht mal an der Rohstoffversorgung voll teilnehmen können, wir werden damit auch eine stärkere Inflation in den nächsten Jahren bekommen. Also das heißt, wir werden einsteils auch durch die Staatsanleihenflut, die jetzt immer mehr kommt, eine Geldentwertung des Euro bekommen, die sie beschleunigen wird und genauso auch dann natürlich von der Versorgungsseite das Ganze. Und das nächste Baustelle im wirtschaftlichen Bereich sind noch die Eurobanken. Also dort werden ganz, ganz viele Kreditrisiken verschleiert in den Bilanzen. Wir sehen, dass die Vorsorge eigentlich viel zu klein ist für durchschnittliche Konjunkturzyklen. Es wird immer noch so getan, als würde es nie mehr eine Rezession geben. Und es ist natürlich fraglich, ob sowas dann am Ende aufgeht. Das heißt, die Bankbilanzen sind hier ein starkes Kartenhaus, wo also kein größerer Wind kommen darf. Also letztendlich ist dann die Frage, wer bezahlt dann noch und wer kann vielleicht dann nicht mehr bezahlen?
Ja, die EU lebt ja selber von der Einheit erst einmal. Das heißt, wenn sich die Staaten komplett zerstreiten würden, dann hätten wir dort ja ein Problem. Das war relativ gut noch im Griff, aber auch wie zum Beispiel Länder wie Ungarn sind ja bereits ausgeschert oder sind ja so ein bisschen Störenfriede von dem vermeintlichen Frieden, den wir dort draußen haben. Auch wenn ganz genau andersrum, wie du auch beschrieben hast, der wunderschönen Richtung Krieg eigentlich insgesamt geht, da sind sie sich ja ziemlich einig, die meisten zumindest. Also wie sieht es innerhalb der EU aus von den Staaten? Sehen wir da bestimmte Tendenzen? Gibt es Staaten, die hier bereits ausscheren? Und was bekommst du damit?
Ja, also wir sehen ganz klar, vor allem in Osteuropa ist im Widerstand, ich möchte es mal nennen, wie es gegenüber dem Zentralkomitee aus Brüssel. Ja. Also das Ganze haben die einfach selber schon mal gehabt, im Kalten Krieg sozusagen, haben das Ganze mitbekommen, wie von der Sowjetunion alles bestimmt wurde. Und das erleben sie jetzt wieder. Also sie merken, wie eigentlich die einzelnen Länder nicht mehr beachtet werden, sondern es gibt dann auch, wer ausschert, der wird bestraft. Ja, also es gibt Strafen für die Ungehorsamen. Und da gehören beispielsweise eben auch Ungarn mit dazu, dem ständig die Millionen verweigert werden, bis sie sozusagen gehorchen. Genauso aber auch sehen wir, Polen ist hier schon gespalten. Wir sehen Slowakei, die immer mehr ausschert und auch im Balkan knirscht es immer mehr. Das heißt also, die osteuropäischen Staaten werden wahrscheinlich auch diejenigen sein, die in den nächsten Jahren sagen, wir machen da nicht mehr mit. Ja, es fehlen dann die die Anreize, solange auch Gelder noch geflossen sind aus Brüssel, war es natürlich angenehm. Aber wenn jetzt einfach man ja selber eigentlich nichts mehr wirklich machen kann und gleichzeitig einmal auch noch die Gelder gestrichen werden, dann fehlt einfach der Anreiz, da dabei zu sein. Und dann ist es vielleicht auch attraktiver für diese Länder, sich anderen Wirtschaftsgemeinschaften anzuschließen und in diesen Wirtschaftsgemeinschaften wieder ein Wachstum für die eigene Bevölkerung mit gleichzeitiger Souveränität, dass sie also selbst das Ganze bestimmen können. Also da sehen wir dann schon, das ist eine Sache, wo die Länder sich schon schrittweise differenzieren oder abnabeln wollen von dem, was aus Brüssel kommt. Also man versucht es ja immer wieder dann nochmal durch Druck etc., aber wir sehen auch, dass der Widerstand wächst bei den Ganzen. Und was natürlich jetzt auch noch aufpassen müssen in der EU ist, die EU versucht, die merken jetzt natürlich, dass hier Probleme auftauchen. Und dass sich hier ja ein Auseinanderdriften stattfindet. Das heißt, sie versuchen das Ganze irgendwie wieder zusammenzuhalten. Erstens durch Überwachung und zum Zweiten dann natürlich durch Strafen und zum Dritten, dass man auch das Ganze noch mehr vergemeinschaftet. Also Thema natürlich mit den Haftung der EU-Bonds. Also das geht ja auch ums Thema Russland-Gelder konfiszieren. Und da ist sozusagen die Variante, wenn ihr nicht zustimmt, dann machen wir das gegebenenfalls über EU-Bonds, die ursprünglich nie vorgesehen waren, ja, die ja auch nur in Notsituationen eingeführt wurden, dass man eine gemeinschaftliche Haftung bekommt. Und man versucht auch, wichtige Wirtschaftsgeber an sich zu binden. Also Stichwort des 28. Regime. Hier wird ja gerade ein eigener EU-Staat gemacht. Also der 28. Staat sozusagen als Schutzraum für Unternehmen. Es ist eigentlich gedacht ursprünglich für die Startups. Allerdings, wenn man es genauer anschaut, dann ist es einfach so ein super Teil für die Großkonzerne. Das heißt also, das Kapital, das Brüssel auch bestimmt, diese können sich dann in eine eigene eigenen Rechtsraum flüchten. Ja, wer natürlich darunter leidet, sind die Bürger selber und auch der gewöhnliche Mittelstand. Also hier wird wieder, wie vor knapp 100 Jahren schon, das Bürgertum angegriffen. Und ja, da haben wir einfach auch eine Ähnlichkeit mit der Geschichte, auch was den Euro dabei betrifft. Und was wir noch schauen müssen, ist das Thema mit mehr Macht bekommen. Wir haben ja schon gerade gesagt, dass zu einem Militärbündnis umgebaut werden soll. Einfach das Thema Spannungsfall, ja. Da beim Spannungsfall, wenn der außen gerufen wird, dann gibt es auch keine Neuwahlen und dann wird auch die Grundrechte der Bürger ausgesetzt. Und dafür auch, um das Ganze gut steuern zu überwachen können, macht die EU jetzt einen eigenen zentralen Nachrichtendienst. Also die Frau von der Leyen gönnt sich jetzt einen eigenen Geheimdienst, kann man sagen. Und das ist auch nochmal eine enorme Veränderung, eine enorme Sache, die hier kommt. Weil damit kann Brüssel zukünftig das Lagebild selbst definieren. Also die bekommen die Definitionshoheit damit für die ganze EU. Und das ist eben eine ganz, ganz wichtige Veränderung, also technisch genauso wie politisch, ja. Weil wenn man sich mal anschaut, so ein gemeinsames Lagebild bedeutet die Definition von Bedrohung. Eine Bedrohung kann auch ein anderer EU-Staat sein, in Anführungsstrichen, oder noch andere Themen. Dann natürlich auch die Prioritätensetzung für die Außenpolitik wird auch zentralisiert dadurch. Und es gibt dann weniger Spielraum, dass sich einzelne Länder ausscheren können mit ihrer Meinung. Denn wer im Prinzip die Bedrohung definiert, legt auch den Rahmen fest, in dem die Politik entsteht. Und damit verschiebt sich auch hier wieder ein Kern von der staatlichen Souveränität still an die EU-Ebene. Und das wollt eben immer mehr Länder nicht mehr haben.
Komisch, in den herkömmlichen Medien bekommen wir von diesen Dingen relativ wenig mit. Aber gut, deswegen ist ja das schön, dass wir auch solche Dinge hier besprechen können. Jetzt mal so meine Frage an dich. Gehst du davon aus, dass die komplette Eurozone auseinanderfallen wird oder dass es so eine Art Ostgebilde gibt und dann eine West-EU und wie würdest du das beurteilen?
Also ich gehe eher davon aus, dass wirklich die Oststaaten sich abkoppeln werden. Also die haben ja auch hauptsächlich auch ihre eigenen Währungen noch. Da ist ja dann nur die Slowakei wirklich im Euro drin, beziehungsweise jetzt kommt der Bulgarien zu zum 1.1.26. Kroatien hat ja auch eingeführt, aber die Kernländer dort haben ihre eigenen Währungen noch. Also das ist dann relativ gut gestaltbar. Und von daher gehe ich davon aus, dass die Ostländer sich abspalten werden. Und der Rest der EU muss dann schauen, was dann passiert. Ja, da werden natürlich dann andere auch nochmal versuchen, wenn keine Gelder mehr fließen, dann kann es sich noch weiter langsam ausdriften. Also solange ein Land noch davon profitiert, indem es Gelder erhält, solange werden die das wahrscheinlich dann auch noch aushalten mit drin. Also da scheuen viele Länder immer noch die möglichen Kosten von der Auflösung, was hier stattfinden könnte von Euro oder der EU. Aber wenn eben keine Gelder mehr bezahlt wird, dann ja, ist es aus. Und wir sind ja bei den großen Ländern schon in einer hohen Verschuldung. Und da kann es irgendwann sein, dass einfach hier das Ganze nicht mehr übernommen wird.
Okay, ich glaube, dass sich jetzt viele auch die Frage stellen, okay, aber was hat es jetzt für Auswirkungen, wenn jetzt genau so etwas passiert für mich selber, auch potenziell für die eigene Familie, für die eigenen Gelder? Worauf sollten wir uns hier einstellen?
Also sicherlich, das wird nicht ganz spurlos am Euro vorbeigehen. Also das können wir uns jetzt schon sagen. Ja, also hier wird Verunsicherung von den Anlegern dann auftreten. Das heißt also auch schon mal eine Flucht aus dem Euro. Das kann auch dazu führen, dass wir dann Kapitalverkehrskontrollen bekommen, wenn es zu stark ist. Denn wir werden natürlich auch dann einen Abverkauf der EU-Anleihen haben oder auch der einzelnen Länderanleihen. Und damit sind natürlich die normalen Euro-Anlagen gefährdet, genauso auch Themen wie Lebensversicherung etc.
Okay, und vielleicht kurz Kapitalverkehrskontrollen. Das heißt, der Euro-Raum wird zu einem Geldgefängnis.
Genau. Das ist also dann einfach, um diese Kapitalflucht zu verhindern, das heißt von den Inländern, meistens von den Inländern noch mehr, die Ausländischen bekommen häufig auch immer wieder mal Sonderregeln dafür. Also damit muss man rechnen, dass es in ein Geldgefängnis dann übergeht zu dem Zeitpunkt. Im Ganzen. Dann haben wir natürlich das Thema, wenn hier einzelne Staaten ausscheren oder auch möglicherweise die einzelnen Konjunkturen dann nicht mehr eingeworfen werden können, dann sprechen wir eben auch über die Restrukturierung von Schulden in der EU, das heißt jetzt von Staaten, aber auch genauso natürlich von beispielsweise Finanzdienstleistern, also dass die EU-Banken hier dann einfach die Kreditbücher zerfallen, wenn man mal so will. Also im Prinzip, dass wir auch eine Staatsanleihenkrise bekommen, was ja viele Banken haben ja auch sehr viele Staatsanleihen in den Büchern. Und das wird natürlich dann auch zu einer Bankenkrise hier führen. Und da muss man natürlich dann auch das Geld innerhalb der EU halten, dass man auch die Spareinlagen dafür hernehmen kann, um das Bankensystem wieder entsprechend zu sanieren.
Okay, und was sollten wir jetzt tun? Wie sollten wir uns darauf vorbereiten?
Ja, also das eine ist natürlich schon mal, wenn der Euro Schwierigkeiten bekommt, sollte man nicht nur den Euro als Anlagewährung haben, sondern auch andere Währungen. Dann auch möglichst nicht nur Gelder in der EU haben, sondern auch daraus hinaus bewegen. EU-Schuldner auch mehr vermeiden. Also da sind die Ausfälle schon vorprogrammiert, kann man sagen. Und das heißt im Prinzip mehr international investieren. Und dann gegebenenfalls auch vor allem den Systemversicherungen für sich mitmachen, also sei es Edelmetalle oder Rohstoffe und ähnliche Themen, dass man dort auch einen Schutz für sich finden kann.
Ja, und du hast ja ein neues Live-Seminar genau zu diesem Thema kreiert, wegen der Brisanz und was da draußen passiert. Kannst du dazu ein bisschen was sagen? Wir sind in ein paar Tagen dazu auch wieder live. Ihr verlinkt das natürlich wie gewohnt auch hier unterhalb von dem Video. Und was erwartet uns dort?
Ja, genauso. Wir schauen uns da so Schutzstrategien auch an vor dem EU-Zerfall und den EU-Bankrotten. Dann natürlich auch Euro und die EU, dass man nochmal schaut, warum auch die Politik ihn jetzt umbauen will und warum dann im Prinzip die Sparer die Rechnung zahlen müssen. Und da können sich also auch einige Vermögen in Luft auflösen. Dann schauen wir uns auch in dem Zuge an die 5 größten Veränderungen im Geldbereich in den nächsten Jahren. Und was sich da alles verändern wird und wie sich das auch dramatisch verändern wird. Aber natürlich auch, wie kann der Einzelne vielleicht profitieren? Denn es gibt ja auch immer Ausweichstrategien im Geldbereich. Und das schauen wir uns eben gemeinsam an, wie jeder da die Souveränität über sein Vermögen und seine Ersparnisse weiter ausbauen kann.
Sehr spannend. Also dazu sind wir ja am kommenden Dienstag um 19 Uhr live. Also seid dort unbedingt mit dabei. Gleich fix Eintrag. Ich freue mich sehr drauf, weil du es ja immer sehr individuell designst. Das heißt, kein Vortrag ist immer wieder andere. Auch Chapeau und vielen herzlichen Dank. Und ich freue mich sehr drauf. Also ich kann wirklich Ihnen empfehlen, lernt genau von diesem Mann hier über genau diese Themen, was wir ansonsten eben nicht mitbekommen. Deswegen auch immer wieder schön, dass du bei uns live zu Gast bist. Ja, Jürgen, vielen herzlichen Dank. Ja, wie gesagt, ich freue mich auf Dienstag. Spannende Inhalte, es ist einiges in Bewegung mit sehr großen Risiken, aber eben auch mit den dementsprechenden Chancen, wenn man sich jetzt richtig positioniert. Also genau, Jürgen. Herzlichen Dank und bis bald, bis Dienstag.
Genau, danke dir, Thorsten, und auch den Zusehern und bis bald.
Schön, dass du wieder dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle gerne dein Umfeld davon, sodass auch dieses von den Inhalten profitieren kann. Und falls du es nicht schon gemacht hast, abonniere den Kanal, damit du künftig keine Folge verpasst und vor allen anderen informiert bist. Gerne kannst du uns auch einen Kommentar und eine positive Bewertung bei Apple Podcast dalassen. Bis zum nächsten Mal, dein Thorsten Wittmann.